Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Dann ein herzliches Willkommen zu Folge Nummer 48 von Endzone, der DAZN NFL Talk. Mein Name ist Christoph Stadler und digital gegenüber sitzt mir Flo Hauser. Wir haben wieder ein bisschen was zu bereden, mein lieber Flo.
Ja, servus Christoph. Ich freue mich sehr. Wie immer, jede Woche geht's bei uns hier ums Eingemachte. Die NFL hat so viele Geschichten wieder mitgebracht, auch in dieser Woche. Und da wollen wir, glaube ich, nicht lange fackeln. Ne? Wir schauen natürlich, wie immer, wie ihr es kennt, ein bisschen zurück als auch voraus in so einer Mischform mit den neuesten Neuigkeiten auch. Und wenn euch das weiterhin auch gefällt, dann gerne auch eine Bewertung dalassen, überall, wo dieser Podcast zu finden ist.
Dann fangen wir vielleicht mal sportlich an mit der Mannschaft, die jetzt auch mal verloren hat. Die Kansas City Chiefs sind also doch schlagbar. Der Football-Gott hatte mit allen anderen Teams ein Erbarmen und hat sie dann doch mal verlieren lassen gegen die Buffalo Bills. Waren, glaube ich, schon ein gutes Topspiel, war vieles mit drin und am Ende eben der Sieg der Buffalo Bills. Und nach 15 Siegen in Folge, saisonübergreifend für die Chiefs, mal wieder eine Niederlage. Also die sind auch schlagbar, ist ein gutes Zeichen.
Total. Und am Ende des Tages war man ja häufiger in dieser Saison nah dran, dass sie schon mal ihre erste, vielleicht sogar zweite, dritte Niederlage kassieren. Ich habe eine Statistik gesehen vor 2 Wochen, also vor dieser Woche, die 11, die jetzt gespielt wurde. Bei One-Score-Games, wenn die in die andere Richtung ausgehen, dann würden die Chiefs bei 2-7 stehen. Das war vor dieser Woche. Das da noch mal mit dazu gesagt. Schmälert aber natürlich nicht deren Leistung, weil sie einfach erwachsen agieren und die Spiele gewonnen haben, trotz Probleme mit der Offense. Das haben wir oft genug thematisiert. Die hatten sie auch gegen die Bills. Ich fand, wie du richtigerweise sagst, es war ein schöner Schlagabtausch. Und die Bills haben dann eben aus diesen Fehlern, die die Chiefs-Offense gemacht hat, mehr gemacht als die Chiefs-Defense, die Chiefs-Offense nach guten Plays der Chiefs-Defense. Und das war dann so ein bisschen das Züngeln an der Waage. Also die Bills sehen da auch, auch wenn es kein Spektakel war, sehr, sehr gut aus und haben sich jetzt, glaube ich, da mit den Chiefs auf einer Ebene als das Top-Team der AFC gemausert.
Ja, bei den Chiefs war es jetzt mal so, Fehler, die dann auch wirklich sich ausgezahlt haben im negativen Sinne. Dieser eigentlich super Pass da von Mahomes auf die linke Seite zur Sideline, wo Worthy eigentlich komplett offen ist, dann aber nicht inbounds bleiben kann, wo er den, ich weiß nicht, ob du das Video noch gesehen hast, den Fuß nachzieht, aber hat dann Catch noch gar nicht gemacht. Also da hast du schon gesehen, Worthy, das ist ein guter Spieler, aber eben schon noch ein Rookie und macht da auch Fehler, weil das darf dir eigentlich nicht passieren. Chiefs haben sich so ein bisschen selber geschlagen, wobei es gar nicht heißen soll, dass die Bills das nicht verdient gewonnen haben, weil ich fand, Allen sah wieder gut aus. Das war wirklich ein MVP-Auftritt. Wenn du dich erinnerst, letzte Woche, das war meine Forderung, James Conner muss ein großartiges Spiel haben, damit sie eine Chance haben. Der hatte kein großartiges Spiel. Ich glaube, der kam auf nicht mal 30 Scrimmage Yards. Und trotzdem hat es funktioniert, weil Josh Allen mit einem Receiving Corps, das jetzt nicht überragend ist, auch jetzt mit Amari Cooper noch nicht, aber trotzdem immer wieder Antworten findet, Lösungen findet. Und das war dann schon ein starker, beeindruckender Auftritt von den Bills.
Absolut richtig. James Cook übrigens, über James Conner sprechen wir später noch. Das kann man an der Stelle schon mal sagen.
Wir sprechen über James Cook später noch?
Nee, über Conner. Du hattest James Conner gesagt.
Aber jetzt James war Conner ja James gesagt. Cook.
Oh. Ja. Alles gut.
James Conner, nee, der war nicht, ja. Der war auch nicht gut in dem Spiel. James Cook ist es, ja, richtig.
Der war irgendwie gar nicht auf dem Platz. ja, weiter im Text. Ja, das ist ja das, was wir letzte Woche gesagt haben. Auch in Dalton Kincaid war nicht dabei bei den Bills. Deswegen hatte ich halt schon so ein paar Bauchschmerzen, sage ich mal, aus Bills-Sicht. Ich bin vor der Endzone, ich war ja auch im späten Slot mit dabei, zu Franz Büchner gegangen, der das Chiefs-Bills-Spiel kommentiert hat. Habe ihn gefragt, sag mal, und wer ist noch so inactive bei den Bills? Als er Kincaid gesagt hat, habe ich gesagt, naja, dann wird's vielleicht doch ein bisschen schwierig. Aber wie du sagst, Shakir wird immer super eingesetzt von Josh Allen, immer in diesen Wide-Receiver-Screens. Ja, der macht immer ordentlich gut, was nach dem Catch. Das sieht einfach sehr, sehr gut aus. Und auch Curtis Samuel hatte mal wieder ein gutes Spiel, hat er auch den Touchdown erzielt, den geworfenen von Josh Allen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, die Bills-Defense hat's halt auch eben hinbekommen, auch wenn viele Leute getargetet als auch angeworfen wurden von Patrick Mahomes. Wieder mal einige Namen dazu lesen in der Liste. Ein Travis Kelce war eben nicht oft mit dabei. Den haben sie ein bisschen rausgenommen aus dem Spiel.
Eigentlich abgemeldet, ja.
Korrekt. 2 Catches für 8 Yards waren es am Ende des Tages. Und das ist ja immer so ein bisschen auch das Thema, wenn du den einen oder anderen Playmaker limitieren kannst, dann sieht's gut aus. Denn Xavier Worthy, du hast es angesprochen, 61 Receiving Yards mit einem Touchdown, alle anderen unter 30. Und das zeigt dann natürlich schon, wie die Bills Defense dieses Spiel dann am Ende des Tages gewonnen hat.
Ja, ihren letzten Sieg haben die Chiefs ja gefeiert durch ein geblocktes Field Goal. Das dachten sich jetzt die Packers auch. Das scheint Spaß zu machen. Machen wir auch gegen die Chicago Bears. Da hat man auch so ein bisschen gesprochen. Caleb Williams nach dem Coordinator-Wechsel, also nach dem Offensive-Coordinator-Wechsel, sah, fand ich, viel, viel besser aus. Das hat mich sehr überrascht, dass der mit viel mehr Selbstvertrauen gespielt hat. Keine Ahnung, was in ein paar Tagen passiert ist. Hat mir viel, viel besser gefallen. Aber klar, diese entscheidende Szene zum Schluss dann, dieses geblockte Field Goal.
Wahnsinn, ja.
Kairos Santos aus 46 Yards. Und die Packers gewinnen dann ein Spiel, das wieder nicht fehlerfrei war, aber sie gewinnen es irgendwie.
Ja, genau. Das liegt aber auch, glaube ich, so ein bisschen an der, wir haben ja letzte Woche, wenn ihr gerne nochmal reinhören wollt, lange über die Bears gesprochen, was da alles auch im Front Office so vor sich geht. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und dass sie, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie viel besser aussehen. Das war auch nicht schwer als in den Wochen davor, vor allen Dingen als in der Woche davor gegen die Patriots. Aber dass es ein kompletter Brustlöser wird, das Gefühl hatte ich nie, auch wenn Caleb Williams nur 8 Incompletions hatte am Ende des Tages. Aber die Packers Defense dann eben doch auch in entscheidenden Plays tatsächlich dafür gesorgt hat, dass die Bears Offense nicht die Punkte machen konnte. Und das war so ein bisschen das Thema, weil da hatte ich das Gefühl, ich glaube, es war im zweiten Viertel bei einem Drive, wo es dann halt doch wieder relativ zügig zu Ende war, der ganz gut angefangen hat. Und das war bei den Bears in diesem Spiel häufiger das Problem.
Ja, ich werde mit den Bears auch einfach nicht warm, was sie machen. Auch da zum Schluss hin, also ein Field Goal aus 46 Yards ist für Kairos Santos durchaus möglich. Haben sie alle gesagt, er selber auch. Das muss ich eigentlich machen, aber die hatten 30 Sekunden noch auf der Uhr und eine Auszeit. Und ich glaube, es war dann eben neue 4 Versuche waren sogar, oder 3, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, es waren sogar 4 Versuche, dass du nicht nochmal probierst, vielleicht nochmal 2, 3, 4 Yards, im besten Fall 5 Yards rauszuholen, zumindest ein Play noch zu machen, dann ist es halt ein Field Goal aus 41, 40 Yards, wie auch immer, um es vielleicht nochmal ein bisschen besser, einfacher zu machen. Die haben einfach, weiß ich nicht, 25 Sekunden, 26 Sekunden runterlaufen lassen, haben dann das Field Goal gekickt, das wurde eben geblockt und das habe ich auch nicht verstanden. Dann mach doch zumindest mal noch ein Play. Du hast eben die Möglichkeit, also du hattest die Auszeit ja noch, die wurde dann, ich glaube, 3 Sekunden vor dem Ende genommen.
Korrekt.
Du hättest einfach noch einmal das Ganze machen können, probieren können, um dann die Uhr nochmal zu stoppen. Ich habe es nicht verstanden. Heißt nicht, dass es nicht trotzdem geblockt hätte werden können. Aber es sind für mich so Bears-Fehler, die sich immer wieder durchziehen. Ich verstehe es einfach nicht. Weil die Bears hatten selber gesagt, sie wussten, dass Santos so eine flache Flugkurve hat bei seinen Bällen. Ja. Und das ist ja dann das, was eben mit ausschlaggebend war, dass geblockt wurde.
Korrekt. Durch die A-Gap, durch die Mitte hindurch, dann die Patschhähnchen hoch und dann war das Ding geblockt. Bin ich auch bei dir. Roshon Johnson ist ja dann bei 35 Sekunden und der laufenden Uhr für 2 Yards nochmal gelaufen.
Genau,
und dann hätte ich halt auch gesagt, mach halt eine No-Huddle-Offense. Das war dann der 2. Versuch und 8,
zu vervollständigen. Richtig,
und dann hätte man einfach auch sagen können, jetzt machen wir No-Huddle und laufen halt nochmal. Und wenn du halt nur noch, vielleicht auch nur 3 Yards, lass es auch vielleicht nur noch 2 sein, ein bisschen näher ran hilft immer. Definitiv. Das hätte ich schon auch erwartet.
Du musst jetzt keine 25, 26, 27 Sekunden einfach runterlaufen lassen. Da kannst du mit Johnson, der ein gutes Spiel hatte, mach nochmal 2 Yards, vielleicht sind es dann nur 2 Yards. Du wirst jetzt nicht großartig was verlieren, hoffe ich. Das solltest du hinbekommen. Vielleicht sind es aber im besten Falle 5 Yards und dann schaut es gleich ganz anders aus. Das habe ich nicht verstanden, auch wenn man ehrlich sein muss, 46 Yards für Santos sind im Bereich des Möglichen.
Sollte drin sein, ja. Dieses geblockte Field Goal hat er dann so ein bisschen nach sich gezogen. Die Chicago Bears haben da bei der NFL mal vorgesprochen. Da gibt es jetzt noch nichts Offizielles. Es ist jetzt 2 Tage her. Wir zeichnen Mittwochabend auf, dass da ja der Long Snapper berührt wurde von dem Spieler von den Packers, der das Field Goal letztendlich geblockt hat. Das ist nicht erlaubt, wenn man mit dem Kopf runtergeht und den Long Snapper dann auch quasi runterdrückt. Ne? Also, dass man über ihn drüber wie als Rampe benutzt, um das Field Goal zu blocken, ist nicht erlaubt. Ist aber auch so, dass der Longsnapper nie nach oben gegangen ist. Und das ist in diesem Videomaterial auch zu sehen. Deswegen glaube ich, dass da nichts Größeres passieren wird. Ich verstehe, dass man da versucht, nochmal irgendwie vorzugehen. Aber am Ende des Tages kann man sich die Regel so hinlegen, dass das genau so richtig ist.
Da wird zu 100% nichts passieren. Das Spiel ist verloren und das haben sie dann auch selber verloren. Irgendwo.
So ist es. Verloren hat auch Baltimore gegen Pittsburgh. Das war ja ein ganz wilder Ritt irgendwie. Da ist ja lange gar nichts passiert. Es war defensiv total interessant und am Ende gewinnt Pittsburgh ohne offensiv eigentlich irgendwas zu reißen.
Zweiten Mal schon.
So sagen? Ja, genau.
In Woche 1
so
gegen Atlanta war es auch Boswell mit 6 von 6 Field Goals, hat zum Sieg gereicht. Da war es ein 18-10. Jetzt war es ein 18-16 und hat wieder gereicht. Also Kompliment. Die Steelers haben was in diesem Jahr einfach, aber Lamar wahrscheinlich, wir kommen zu den Ravens dann wirklich noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen dann, die haben ein ganz nettes Spiel vor der Brust, war aber jetzt kein gutes Saisonspiel auch von Lamar Jackson insgesamt, viel zu viele Fehler, 12 Strafen insgesamt, 80 Yards alleine deswegen verloren, Justin Tucker, auch da vielleicht später noch mehr dazu, wenn wir es gerade mit Kicker hatten, sah wieder nicht gut aus, also die Ravens, ich hatte schon mal wieder ein bisschen höher, würde jetzt noch keine Panik schieben, aber das mit Tucker ist ein Thema mit dem Kicker, der eigentlich unantastbar war, der Kickergott.
Ja, der spielt jetzt in Dallas, auch wenn er bei einem schlechten Team ist. Egal. Das sei nochmal dazu gesagt. Aber ja, ich finde das sehr, sehr spannend. Die Pittsburgh Steelers gewinnen dieses Spiel in diesem, und das vielleicht als Abschluss dieser kurzen dieses kurzen Rückblickes, pardon. Das war halt einfach ein schöner AFC North Kracher am Ende des Tages von den Defensiven her. Und das hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht zuzugucken, auch wenn die ganze Zeit offensiv wenig gegangen ist. Hinten raus war es dann echt nochmal rund und ging zur Sache. Ja, die Ravens, wie du gesagt hast, mein Gott, dann haben sie jetzt mal, nachdem sie ja den Saisonstand verdeixt haben und jetzt richtig gut waren in den letzten Wochen, mal wieder einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Ausgerechnet gegen die Steelers.
Ja, das ist ein bisschen das Kryptonit. Die Steelers stehen jetzt echt 8-2, die Ravens 7-4, aber die Ravens haben schon 4 Divisionsspiele, stehen da 2-2. Die Steelers hatten das erste Divisionsspiel, stehen da jetzt 1-0. Da würde ich noch mit Prognosen abwarten, aber die Steelers sind in einer sehr, sehr, sehr guten Position, sich wirklich diesen Divisionstitel zu holen.
Ja, das kann noch in beide Richtungen ausschlagen. Wollen wir dann noch gucken, welche Neuigkeiten es gibt vor dieser Woche 12, damit ihr auch alle zu Hause im Bilde seid?
Ich bitte darum.
Die News.
Und dann machen wir direkt ein Thema auf. Christoph, du hast es letzte Woche schon mal kurz angesprochen. Am Ende des Tages ist es eigentlich eher eine Thematik finanzieller Natur und nicht sportlicher, wobei der sportliche Eindruck natürlich schwach ist. Wie siehst du das offizielle Benching jetzt von Daniel Jones bei den New York Giants, der sogar nur noch Nummer 3 Quarterback ist hinter Tommy DeVito und Drew Lock?
Vielleicht sogar Nummer 4. Das habe ich gerade noch aktuell gelesen. Die haben Tim Boyle aus dem Practice Squad unter Umständen hochgezogen. Dann ist Daniel Jones für die Nummer 4. Und das, muss ich sagen, fände ich dann schon respektlos. Sag ich dir ganz ehrlich, das fände ich dann respektlos, weil, also, wir hatten es letzte Woche schon angesprochen, für mich war es relativ klar, dass er gebencht wird. Das hat zum einen monetäre Gründe, das hast du gerade nochmal angesprochen, ich habe es letzte Woche schon gesagt, also wenn der nach der Saison gecuttet wird, dann sind es knapp ein bisschen mehr als 22 Millionen Deadcap, was sie haben, sie sparen sich aber 19 Millionen. Okay, alles gut, er hat diese, wie sagt man das, diese Verletzungsklausel, eben wenn er verletzt wäre zu einem bestimmten Zeitraum, ich glaube, das ist dann der März oder sowas für die Fitnesstests eben, dann wird er trotzdem das Geld garantiert bekommen. Und da schaut man dann auch in New York bei den Giants auf die Kohlen. Und das muss man schon auch sagen, sportlich hat er keine Argumente geliefert, um drin zu bleiben. Auch das Spiel in München vor der Bye Week war nicht wirklich gut. Jetzt kommt ein dickes, fettes Aber. Deine Ersatzleute heißen halt Drew Lock. Der spielt dann nicht mal, sondern Tommy DeVito. Und da muss ich schon echt sagen, also was bringt dir das dann in Vorausschau? Natürlich, Jones soll sich nicht verletzen. Dann habe ich mir gedacht, ja, da muss doch Drew Lock spielen. Du holst ihn für 1 Jahr und 5 Millionen und er spielt da nie. Aber auch da kam danach dann raus vom Vertrag her, der hat relativ viele verschiedene Bonuszahlungen bei bestimmten, also erfolgsabhängigen Bonuszahlungen. Und auch da werden die Giants vielleicht, ist nur eine Vermutung, muss nicht sein, auch ein bisschen aufs Geld schauen. Und bei Tommy DeVito ist halt quasi das Risiko am kleinsten, das Gehaltvolumen, der Lohn am kleinsten. Ich finde es aber trotzdem in der Außendarstellung insgesamt, ich finde es kurios, muss ich zugeben, dass dann auch Drew Lock nicht spielt.
Ja, und nicht nur kurios, die ganze Daniel-Jones-Geschichte habe ich auch ein bisschen recherchiert, ist auch bei den Giants-Spielern nicht gut angekommen,
dass es jetzt so entschieden
wurde. Da brodelt es nämlich richtig. Ich habe mir das jetzt extra für alle, die uns auf der DAZN-Plattform auch sehen. Ich muss jetzt ein bisschen am Bildschirm vorbeigucken, weil ich das so nicht wiedergeben und falsch wiedergeben möchte. Laut Quellen hat zum Beispiel Dexter Lawrence auch gesagt, dass Daniel Jones unser Quarterback Nummer 1 ist. Für mich ist er der beste Quarterback im Team. Ein anderer Offensivspieler, der nicht weiter genannt wurde, hat gesagt, wir sind keine Idioten. Wir wissen, dass es auch primär um finanzielle Dinge geht. Und der Team-Record ist schlecht und das liegt nicht nur an Daniel Jones. Also da brodelt es halt richtig, absolut, dass alle sagen, von den Spielern her, liebe Vereinsführung, wir verstehen es irgendwo, wir spielen keine gute Saison, aber wir sind auch nicht dumm. Wir wissen, dass ihr, wie du es gerade so schön nochmal erklärt hast, das vor allen Dingen auch macht, um ja mit einem blauen Auge auch monetär davon zu kommen.
Also ich habe da auch die wildesten Theorien auch mal gelesen, warum zum Beispiel Drew Lock dann nicht spielt. Das hat zum einen damit zu tun, natürlich nochmal mit diesen Leistungsboni. Aber eine Theorie war, und als ich sie gehört habe, dachte ich auch wieder, so dumm ist sie gar nicht. Das war dann so quasi, wenn du ihn jetzt spielen lässt und er ganz salopp gesagt verkackt's auch, dann ist er die nächste Fehlentscheidung vom Front Office. Ja. Tommy DeVito war ja schon da, der hat letztes Jahr ab und zu auch schon mal okay gespielt, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen Drew Lock, der war in der Vorbereitung der Preseason auch nicht wirklich gut, ist auch Teil der Wahrheit. Beim Testsieg gegen die Lions, da kam er rein, da war 4 von 10 seine Pässe für 17 Yards, eine Interception. Das war jetzt auch nicht so, dass du der Werbung in eigener Sache gemacht hast. Und nicht falsch verstehen, Drew Lock wäre für mich jetzt auch nicht die Zukunft für die New York Giants, wenn du Jones benchst und dann Lock reinbringst und sagst, okay, das ist unser Quarterback für die nächsten 5 Jahre. Nein, wird da auch nicht sein. Aber auch die Theorie fand ich jetzt nicht so Quatsch, weil da geht's natürlich auch drum, seinen eigenen Hintern so ein bisschen zu retten. Also bei den Giants jetzt auch mit dem, das im Umkleideraum brodelt, im Lockerroom, ja, da musst du wahrscheinlich Tabula Rasa machen, anders geht's gar nicht. Finde ich eine sehr verzwickte Situation. Sehr, sehr verzwickt.
Ja, vor allen Dingen auch, wenn man die Qualität der Defense auch anschaut, wo man sagt, das hätte vielleicht sogar für mehr reichen können. Am Ende ist die Offense vor allen Dingen mit Schuld daran, dass da gar nichts läuft. Und ja, das wird sehr, sehr spannend sein, weil es liegt wirklich sehr, sehr vieles im Argen. Aber das mag wahrscheinlich
glaubst du,
auch... Ja?
Glaubst du, die spielen am Sonntag gegen die Bucks, dass sie da irgendeine Chance haben, egal wer der Quarterback da ist?
Nee, weil die Bucks mit Baker Mayfield allein in der Offense, die sich sagen, wir haben auch so viele Verletzungen gehabt, so wie der aufgetreten ist in den letzten Wochen und Plays gemacht hat, selbst gegen die Giants Defense. Und am Ende des Tages freut sich die Bucks Defense wahrscheinlich, dass sie Tommy DeVito zwei, drei Mal picken dürfen. Ja.
Mike Aber, Evans, da gab es die Nachricht, dass der wieder im Training ist. Der könnte vielleicht sogar wieder spielen, was natürlich für die Giants nochmal schlimmer wäre. Ja, aber die Giants am Boden, definitiv.
Genau, und jetzt wollte ich sagen, es könnte aber auch eben an dem Ort liegen, der ein bisschen verhext ist. Denn Christoph
New York hat was Negatives im Moment, ja.
Dieser Übergang ist eigentlich der einfachste, den wir, glaube ich, in unserer langjährigen 1,5 Jahre Podcast-Geschichte nun haben. Auch in New York, da brodelt's. Und zwar nicht nur in der Umkleide, sondern vor allen Dingen am Kopf dieser Franchise.
Boah, ja, ehrlich gesagt, sind die Giants schlimmer oder die Jets schlimmer? Ich wüsste jetzt nicht, wem ich da den negativen Vorteil geben würde. Also jetzt wurde, auch das ist keine ganz große Überraschung, aber General Manager Joe Douglas wurde entlassen. Der kam 2019 von den Philadelphia Eagles, war der Vice President of Player Personnel. Gab ja schon zuletzt Gerüchte, ich glaube, ich habe es auch mal fallen lassen, dass er von der Rückkehr zu Baltimore stehen könnte. Da war 14 Jahre lang als Scout aktiv. Hatten jetzt unter ihm noch nie, was auch krass ist, die Jets doch ja immer mit Ambitionen gestartet, noch nie eine Winning Season. Ja. Also ein Rekord von über 50%. Und ja, da ziehen sich Probleme einfach durch. Die O-Line nie in den Griff bekommen. Da hatte man jetzt vor der Saison die Hebel deutlich angesetzt. Hat sich auch noch nicht so wirklich positiv gezeigt. Quarterback, ja, du hast Rodgers geholt. Ehrlich gesagt, das war auch ein Stinker. Davor mit Zach Wilson. Also auch da ist alles eigentlich ein Krampf. Alles am A-Punkt.
Und es hat sich tatsächlich angedeutet, auch da, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht und sich das Ganze anschaut, mit dem Owner Woody Johnson, der jetzt Phil Savage als Interims-General Manager installiert hat, ehemaliger Cleveland Brown General Manager, aus besagten Gründen. Die Drafts waren gut von Joe Douglas auch. Du hast Garrett Wilson bekommen, du hast Sauce Gardner bekommen, der natürlich auch in die Saison ein bisschen schwächelt, unter anderem auch Jermaine Johnson und so weiter und so fort. Aber die Quarterback-Position
2022er Draft, ja, der war richtig korrekt. Stark an sich.
Und die Quarterback-Position ist immer offen geblieben. Das ist das eine große Thema. Das andere große Thema ist, dass Woody Johnson als Owner eben Dinge entscheidet über die Köpfe seiner Leute, die er ja einstellt, hinweg entscheidet. Das ging los mit Rex Hogan, der quasi Assistant General Manager von Joe Douglas war, woraufhin wohl Joe Douglas vor einigen Wochen dann eben, als das dann ja auch schon passierte, gesagt hat, ja, dann kann er mich ja auch gleich rausschmeißen. Also da ist einfach von der Zusammenarbeit im Front Office alles im Anus und ja, das ist, also kommen viele Sachen zusammen, da habe ich sehr viel gelesen, aber das sind mal die wichtigsten Dinger. Und dann ging es ja auch so weit, dass Woody Johnson nicht nur in seinem Zuständigkeitsbereich, das muss man ihm auch zugute halten, er ist dafür verantwortlich, welches Personal dann eben die Strippen zieht, aber sich auch eben sportlich eingemischt hat, sowohl bei Robert Saleh vorher schon, als auch dann jetzt, unter anderem eben auch auf der Quarterback-Position, Christoph. Aaron Rodgers sollte eigentlich gar nicht mehr spielen, wenn es nach Woody Johnson geht.
Wenn das dann wirklich stimmt, genau, das wurde berichtet, dass er nach der Niederlage gegen die Broncos, was sie ja, das war auch ein ganz tolles Spiel, 9-10 verloren haben, Woody Johnson wohl ausgesprochen hat in so einem Krisenmeeting, in einer Krisensitzung, ey, lass uns doch Aaron Rodgers benchen und Tyrod Taylor spielen lassen. Rodgers hat ihm da nicht gefallen, hat ihn nicht überzeugt. Sie konnten ihn dann überzeugen, trotzdem bei Rodgers zu bleiben, weil dann wäre das, glaube ich, implodiert zu der Zeit schon. Aber du sagst es mit Woody Johnson, da stinkt der Fisch vom Kopf her. Und das ist oftmals dann so bei Ownern, die sich in sportliche Belange zu sehr einmischen. Ich meine, es ist seine Franchise, er darf da machen, was er will. Aber wenn du dich zu sehr einmischt, und das sehen wir zum Beispiel in Carolina, das ist einfach nicht gut. Auch da wurde, es gab ja 1000 Reports gerade über die Jets und Woody Johnson vor der Saison, also in der Offseason, hatte der jetzt Ex-GM Joe Douglas eigentlich einen Trade wohl ausgehandelt mit den Broncos, dass sie Jerry Jeudy bekommen für Alan Lazard und einen Second-Round-Pick, hat aber dann Woody Johnson abgelehnt, der gesagt hat, nee, machen wir nicht. Der wollte jetzt unbedingt ja Devonta Adams haben. Du hast gesagt, der war federführend bei der Salah-Entlassung. Das hat er eigentlich alleine entschieden, was auch nie gut sein kann. Ich bin immer noch der Meinung, diese Salah-Entlassung, du kannst es sportlich schon argumentieren. Natürlich, was im Nachhinein passiert ist, ist völliger Quatsch und dann hättest du ihn auch nicht entlassen brauchen. Rein sportlich, finde ich, kann man Salah immer noch schon ankreiden, dass es nicht funktioniert hat. Ob das jetzt so clever war von der Entlassung her, ist ein ganz anderes Thema. Aber auch egal, wer als nächstes kommt, Woody Johnson wird sich weiter einmischen und das wird ganz, ganz problematisch sein und auch mit Aaron Rodgers wird das noch problematisch werden, gerade wo diese Reports jetzt rauskommen.
Genau so ist es, denn du sagst es richtig, das ist sein Ding, er kann da machen, was er möchte, aber das hat auch ein Thomas Tuchel beim FC Chelsea gestört und das hat dann auch Auswirkungen auf den Sport am Ende des Tages. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie es da weitergehen soll, denn da muss ja noch mehr Tabula Rasa gemacht werden als bei den Giants. Problem ist nur, wenn Woody Johnson vielleicht meint, er weiß eh alles am besten alleine selber, dann wird es auch schwierig, eine gewisse Franchise auch im sportlichen Bereich in der Abteilung aufzubauen. Denn ein guter Owner meiner Meinung nach ist, der muss gut delegieren und nicht kontrollieren. Und das kann Woody Johnson offenbar nicht. Und deswegen sehr viele Brände selber entzündet.
Ja, und du kannst natürlich noch weiter spinnen, das Ganze. Dass auch, also New York ist ein attraktives Pflaster, brauchen wir nicht reden. Aber dass Leute sagen, weißt du was, zu dem Owner will ich nicht. Das war jetzt die Nummer schon mit Tepper und den Panthers. Klar, damit Dave Canales dann einen, finde ich, schon nicht schlechten Headcoach bekommen, aber ich glaube nicht, dass Canales die Nummer 1 Option war. Und da müssen die Jets aufpassen, dass es nicht auch in die Richtung geht. Nochmal, natürlich eine ganz andere Franchise, nochmal mit einer anderen Historie, anderer Ort auch, mit New York, das zieht immer. Und trotzdem, ich finde es einen schmalen gerade Moment bei beiden Mannschaften, gerade bei den Jets da aus New York.
Ja, das wird noch eine interessante Saison bei beiden New Yorker Teams. Vor allen Dingen auch dann die Offseason für beide nächstes Jahr. Werden wir gespannt drauf gucken, was da passiert in der Free Agency, als auch dann natürlich im Trainer- und Front Office-Personal. Wir hatten die Niederlage der Jets gegen die Broncos angesprochen vor einiger Zeit. Da hat er solide gespielt, aber jetzt am Wochenende richtig, richtig gut und dementsprechend zu Recht werden wir heute erstmals in der Geschichte, in der langjährigen Geschichte, 1,5 Jahre unseres Podcasts, einen MVP küren.
MVP of the Week.
Ja, und unser MVP der Woche ist Bo Nix. Also wir haben den Namen Josh Allen schon fallen lassen, den hätte man sicherlich auch nennen können, aber wir haben uns dann da ausgetauscht und waren beide der Meinung, es war A, mal sein bestes Karrierespiel und B, wie sie das Spiel gewonnen haben gegen die Falcons, dieses 38-6 von nicht nur Bo Nix, aber auch viel Bo Nix, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Du hast ja kommentiert in der NFL Endzone, nimm uns mal mit, warum ist Bo Nix unser MVP der Woche?
Also ich muss echt mal vorweg schicken, ich war total begeistert und äußerst positiv überrascht. Bo Nix am Ende des Tages nur 5 Incompletions, 28 von 33 Pässen angebracht, 307 Passing Yards, 4 Passing Touchdowns. Man muss dazu sagen, das wisst ihr alle, die Atlanta Falcons waren sowohl an der Frontline in der Defense, als auch vor allen Dingen in der Secondary mit 3 Ausfällen auf der Cornerback-Position. Natürlich nicht in Top-Verfassung, so ehrlich muss man auch sein, aber Bo Nix ist mein oder unser MVP, weil er in diesem Spiel, und das für einen Rookie, was wir letzte Saison vielleicht über CJ Stroud gesorgt haben, aber da ist es mir brutal aufgefallen jetzt am Wochenende, immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat und immer ruhig geblieben ist. Er selbst in der Außendarstellung sagt ja auch, und auch die Teamkollegen sagen auch, das ist schon so ein Savage, so ein richtig Veteranen-Quarterback irgendwie. Das sagt man immer schnell, wenn es gut läuft, das ist klar. Aber warum? Weil er einfach strikt nach dem arbeitet, wie er vorbereitet wurde. Hat das auch vor 2 Wochen schon mal gesagt. Ich gehe in jedes Spiel rein und weiß, ich bin vorbereitet, darauf vertraue ich. Ich weiß, was der Gegner für Schwächen hat. Ich weiß, was wir zeigen wollen. Und das tue ich dann auch. Und er lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen, seit, ich sage jetzt mal, Woche 3, 4, da am Anfang war es noch ein bisschen, hat sie noch ein bisschen gehapert. Völlig okay, ist ja ein Rookie. Aber was der an der Center macht mit dem Playcall zusammen, sehr, sehr stark und deswegen für mich absolut Bo Nix verdienter MVP. Und ich bin gespannt, weil es ja auch Christoph stetig in der laufenden Saison nach oben ging, wo das noch hingehen kann. Auch wenn sie natürlich immer mal wieder, wie Beispiel gegen die Jets, trotz Sieg nicht die beste Offensivleistung haben. Das gehört ja auch dazu.
Ja, ich glaube, das hast du schon ganz gut formuliert. Dieses Zusammenspiel von Sean Payton und Bo Nix funktioniert so früh in dessen NFL-Karriere und es sind noch wahnsinnig wenige Spiele, aber es funktioniert schon wirklich überraschend gut. Am Anfang hat er meines Erachtens schon auch noch Glück gehabt, dass er nicht noch mehr, also er hatte Interceptions, aber das hätte auch noch mehr sein können, mehr Turnover. Aber er hat das angenommen. Die beiden haben sich scheinbar gesucht und gefunden und ich, also mir gefällt es wirklich auch richtig gut, weil es alles so sinnig, so passig ausschaut. Also wenn du nur mal anschaust, wie das Screen Game bei den Broncos aufgezogen wird. Natürlich hält er den Ball nicht wahnsinnig lang. Bei solchen Screenpässen hat ein Ball 1,6 Sekunden in den Händen. Da wird schnell gepasst, kurz und auch, sind wir ganz ehrlich, relativ parallel zu Line of Scrimmage. Und das ist jetzt gar nicht schlimm, aber da wird nicht viel Risiko genommen. Der bringt fast 92% seiner Pässe im Screen Game an, weil sie eben sehr einfach sind. Dann hilft es natürlich, wenn deine Mitspieler viele Yards after Catch holen. Waren jetzt über 200 beim Sieg gegen die Falcons. Ja, die waren angeschlagen. Trotzdem tackeln kann jeder irgendwo, hat da nicht so ganz funktioniert. Also mir gefällt das wirklich richtig, richtig gut. Und genau wie du sagst, die Entwicklung ist eben das Positive, was man eigentlich ansprechen muss, dass sie wirklich so peu à peu, Schritt für Schritt immer besser wird. Jetzt hat er zum ersten Mal 300 Passing Yards geschafft. Ja, ich bin echt gespannt, wie das wird, weil ich habe relativ schnell dann für mich gemerkt, okay, die Defense ist doch wieder besser, habe ich völlig falsch eingeschätzt. Bei der Offense habe ich aber noch meine Problemchen, weil es eben bei den Broncos oft so der Fall ist, dass die Offense halt da die deutlich schlechtere Unit ist. Ich würde im Moment nicht sagen, dass die schlechtere Unit ist. Dass es ein wunderbares Zusammenspiel ist von beiden Seiten.
Auch weil Sean Payton das richtige Maß und die richtige Vorbereitung trifft. Also was mir aufgefallen ist, auch gegen die Falcons, ja, sie wussten, das ist eine angeschlagene Defense und dementsprechend haben sie ja ganz oft auch Play-Action gespielt. Unfassbar viel Pre-Snap-Motion. Ich habe das auf dem Heimweg am Sonntag noch mit einem Kumpel dann telefoniert nach dem Spiel und ihm auch gesagt, das hat mich erinnert wie die Miami Dolphins letztes Jahr. Unfassbar viel Pre-Snap-Motion, sodass du die Falcons immer in Bewegung bekommen hast und dann natürlich eine ersatzgeschwächte Falcons-Defense, jetzt nicht komplett, aber wir haben sie angesprochen, wo es gehapert hatte, gelockt hast und damit entsprechend die Reads für Bo Nix vereinfacht hast. Und was dazu kommt ist, was ich vor dem Spiel in der Vorbereitung dann erst so richtig mitbekommen und begriffen habe tatsächlich, ist, dass Bo Nix in 2 Spielen schon 11 Receiver angeworfen hat und in fast allen anderen mindestens 9. Das heißt, er verteilt die Bälle auch sehr, sehr gut. Auch auf den Running Back. Javonte Williams ist sein zweitliebstes Target, Stichwort Screens, du hast es angesprochen. Cortland Sutton ist natürlich der Nummer 1 Go-To-Guy, aber trotzdem ein Devon Vele, unfassbar stark, immer bei Third Downs. Ja. Den setzt er richtig gut ein, den Rookie. Ist für mich auch ein klammheimlicher MVP, der unterm Radar bei vielen Rookies mitschwimmt, aber sehr, sehr stark. Ich könnte jetzt ewig über dieses Spiel erzählen, weil ich fand das so beeindruckend gut. Erwachsen, durchdacht, abwechslungsreich vor allen Dingen auch. Trotz viel Play-Action, im Wechsel mit Laufspiel, also diese Offensive mit Bo Nix als Quarterback, das, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann geht das noch hier Richtung Super Bowl oder was, ich weiß es nicht. Aber schauen wir mal. Aber wirklich auch einfach, du sagst immer gerne das Wort passig, in dem Fall ergänze ich noch ein S, spaßig. Es war echt cool anzusehen, diese Denver Broncos Offensive.
Was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, und das muss schon auch erwähnt werden, die O-Line. Da haben sie Geld reingesteckt, das ist Sean Payton immer extrem wichtig. Und Qualität kostet eben dann auch was, das ist völlig klar. Aber laut ESPN ist diese O-Line der Broncos Platz 1 in der Pass-Block-Winrate und Platz 7 in der Run-Block-Winrate. Laut PFF haben sie die höchste Pass-Block-Efficiency. Also die liefert extrem ab, was sie natürlich als Rookie-Quarterback extrem weiterhilft, wenn du wenig unter Druck bist. Der wurde bislang 18 Mal gesackt, so ist es richtig, gesackt. 18 Mal gesackt, nur 4 Teams haben weniger Sacks dann zugelassen. Auch diese Unit ist eben im Zusammenspiel mit Bo Nix richtig, richtig gut. Wenn Nix unter Druck ist, nämlich sieht man schon noch, dass er da ja halt noch ein Rookie ist. Soll jetzt gar nicht böse sein, aber da bringt er 44% seiner Pässe an. Da ist er halt dann schon noch der unerfahrene Rookie, der auf NFL-Niveau das noch, weil völlig klar ist, lernen muss. Aber dass diese O-Line so gut performt, bringt dich halt ja zu 70% eben nicht unter Druck. Und das ist schon eine sehr, sehr gute Nummer.
Total. Und das hat übrigens auch der ehemalige Denver Broncos-Spieler und jetzt Falcon Safety Justin Simmons auch gesagt. Der hat das nochmal ganz klar unterstrichen. Wir haben uns das natürlich ganz genau angeschaut, von Anfang an, von Woche 1 und bis Woche 11, diese Entwicklung. Die ist enorm und Sean Payton macht das genau richtig, auch wenn Bo Nix jetzt nicht immer krass viele Passing Yards hat. Du hast es angesprochen, erstmals über 300, aber eben wenig Incompletions, richtige Entscheidungen. Und ja, damit ist alles gesagt. 14 Passing Touchdowns schon. Das macht Bock. Ich habe das Gefühl, dass Sean Payton, so viel der auf die Fresse gekriegt hat mit Russell Wilson, dieser ganzen Denver Broncos Cap-Hölle am Ende des Tages, jetzt seinen Quarterback gefunden hat, den er formen kann, wo Bo Nix Sean Payton aber auch fast blind vertraut, weil er merkt, der macht mich besser, der hilft mir. Ich vertraue auf die Vorbereitung, die mein Trainerteam mir mitgibt. Und das, finde ich, merkt man einfach auf dem Platz. Und dass die Defense dann ja auch noch top ist, das ist ja noch das Team in der Lage. Ja, korrekt. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Stichwort Pat Surtain, spielen jetzt dann am Wochenende gegen die Raiders. Da hatte Pat Surtain ja 2 Picks im Hinspiel beim 34-10 war es, glaube ich.
34-18, glaube ich, war es.
18, sorry, ja.
Aber deutlich. Deutlicher Sieg. Ja.
Also das darf man dann auch nicht vergessen. Es ist ein, wenn die Offense mit diesem Rookie so fehlerfrei bleibt und so gut spielt, ein absolutes Playoff-Team, vielleicht sogar für mehr als nur die Wildcard-Runde.
Ja, und du bist natürlich in einer sehr kompetitiven Division. Ich meine, die Chiefs werden die AFC West gewinnen. Die Chargers sind gut, die werden nachher gleich nochmal Thema sein. Und dann bist du mit 6-5, also deinem Rekord 6-5 auf Platz 3, hast aber gute Chancen. Dementsprechend jetzt das Spiel eigentlich Sonntag 22.05 Uhr, natürlich dann Teil der NFL Endzone in Las Vegas, ist eigentlich jetzt ein Must-Win. Also müssen wir bei den Broncos schon drüber reden, das ist ein Must-Win. Ja. Wenn du in die Playoffs kommen willst.
Total. Und wenn man sich aber den Gegner anschaut, die Raiders, egal wer da wieder mal startet als Quarterback, wahrscheinlich wieder Gardner Minshew, wenn ich nicht anders informiert bin.
Ja.
Und wenn man sich das Hinspiel angeguckt hat, auch wenn es ein Divisionskonkurrent ist, auch wenn man sich gut kennt, diese Defense wird den Raiders wieder sehr wehtun und die Defense der Raiders wird Probleme haben mit dieser Form der Broncos Offense, auch wenn ich die Defense immer mehr gelobt habe als kritisiert, immer gesagt habe, die ist doch gar nicht so schlecht bei Las Vegas. Wenn die Broncos so auftreten und wieder einen guten Gameplan haben, dann wird das vielleicht nicht mehr so deutlich wie im Hinspiel, aber es wird, glaube ich, dann doch mindestens ein Two-Score, eineinhalb-Score, wollte ich sagen, Abstand-Sieg für die Broncos.
Aber sind ja genau die Themen, die wir gerade angesprochen haben. Können die genug Druck auf Bo Nix machen? Glaube ich nicht. Ist jetzt kein Team mit einer wahnsinnig hohen Pressure Rate, weil sie dann doch schon auf eine gewisse Art und Weise da enttäuschen. Du bist komplett abhängig von Gardner Minshew. Deine Lauf-Offense ist wahrlich nicht gut. Die Broncos Lauf-Defensive hat in den letzten 2 Spielen insgesamt 107 Rushing Yards zugelassen. Mhm. Also wie wollen die Raiders das knacken können, die in 7 von 10 Spielen maximal 71 Rushing Yards hatten? Also sehe ich überhaupt kein Durchkommen, dann hängt es komplett an Minshew ab und dann kann der wieder ein Spiel haben mit 3 Picks.
Ja,
ist nicht total ausgeschlossen. Und dann wird es vielleicht doch wieder deutlich.
Stimmt, ja. Wobei ich halt immer sage, das hatten wir vor 2 Wochen auch das Thema, die Raiders sind immer gut für so ein Trap-Game für einen übermächtigen Gegner. Weil am Ende des Tages kennt man sich gut und die werden dann auch Bock haben, das ein bisschen anders zu gestalten als im Hinspiel.
Bei der klaren Niederlage. Ist halt dann doch ein Divisionsduell.
Grundsätzlich
man kennt sich, man mag sich nicht. Ist immer so ein Faktor mit dabei. Also, sicherlich eine Mannschaft, die definitiv überperformt. Frage an dich. Wir haben noch so ein, wer hätte das gedacht, Team, nenne ich es einfach mal. Die Arizona Cardinals. Bei wem bist du mehr biased? Wer hätte das gedacht? Cardinals? Broncos? Was ist die größere? Nennen wir es mal Überraschung. Ich habe noch keine Antwort gefunden.
Ja, ich glaube einfach tatsächlich, weil es ein Rookie Quarterback ist und weil die Offensive außer Cortland Sutton von den Namen her immer so rein von den Skillplayern war, hätte ich eher gesagt, Denver Broncos tatsächlich. Weil irgendwie von Kyler Murray haben wir alle in der Offseason damit gerechnet, dass das wieder, wenn man nur die Offensive betrachtet bei den Cardinals, dass das wieder in die richtige Bahnen gelenkt wird, ne?
Ja, ist eine Antwort, die akzeptiere ich zu 100% und da gehe ich mit.
Oh, bin ich ja beruhigt.
Ja, ich hatte noch nicht so die richtige Antwort, aber stimmt schon mit dieser Rookie. Und ich hatte die Defensive einfach bei den Broncos so viel schlechter. Mhm. Deswegen kann ich es eigentlich gar nicht anders sagen, außer Broncos dann noch ein Ticken größer. Wer hätte das gedacht, Team, als die Cardinals?
Total, aber die Cardinals irgendwie dann ja auch doch, weil selbst in dieser Saison ziemliche Up and Downs, ne? Also das muss man gerade am Anfang im ersten Drittel der Saison sagen, da haben sie richtig gut angefangen, dann haben sie wieder sehr stark nachgelassen. Da dachten wir, okay, das waren nur so ein paar Flashes irgendwie. Aber jetzt kommen wir aus der Bye Week und vor der Bye Week auch sehr überzeugt aufgetreten. Sie haben es geschafft, wenn wir vielleicht mit der Offense auch anfangen, was ja natürlich immer auf der Hand liegt, Kyler Murray wieder so einzusetzen, auch wenn sie natürlich auch viel Laufspiel haben, auch mit diesen Two Tight Ends Formations, dass Kyler Murray hilft, auch wenn er mal scramblen müsste, was er immer noch macht, oder beim Rausrollen der Pocket auch natürlich hilft. Grundsätzlich auch da vom Playcalling her, in dieser Balance einfach mit Kyler Murray an der Center, das sieht wieder aus wie vor ein paar Jahren, als Kyler Murray uns alle wirklich entzückt hat mit dieser Beweglichkeit und trotzdem guten Passspiel.
Ja, ich habe das mal direkt vor der Bye Week sogar, oder kurz vor diesem letzten Spiel vor der Bye Week. Irgendwie habe ich mir mal angeschaut, die Zahlen aus der 2021er Saison, wo er in dieser MVP-Konversation mit dabei war, und die jetzigen Zahlen. Und da ist die Completion Rate zum Beispiel exakt gleich. Er hatte da mehr Passing Yards, weil vielleicht auch noch mehr von ihm erwartet wurde, mehr Abhängigkeit von ihm war. Du hast jetzt wirklich James Conner, der halt wirklich ein guter Running Back ist und wunderbar reinpasst in dieses Team. Er wirft auch weniger Passing, also er wirft weniger Touchdowns, aber er macht auch weniger Fehler. Der hat 3 Interceptions bislang nur. Mhm. Und die Passing Success Rate ist schon nochmal um 4% höher als das 2021 war. Also Kyler Murray spielt eigentlich in gewissen Kategorien eine bessere Saison nochmal als da vor mittlerweile 3 Jahren. Und da haben wir schon gesagt, oh, ob er das nochmal schafft, boah, weiß ich nicht. Ich finde, er schafft's im Moment. Und das Schöne ist, es hängt nicht alles an ihm, wie vor 3 Jahren war. James Conner ist da wirklich stark. Du hast mit McBride einen unglaublichen Tight End. Drew Petzing, der Offensive Coordinator, es wirkt mittlerweile so, als ob der wirklich in Arizona bei den Cardinals angekommen ist. Diese Offense hat sich so gewandelt, ist so viel besser geworden. Es macht Spaß, die Cardinals zu schauen.
Ja, absolut. Und ich finde auch, ich weiß nicht mehr, welches Jahr war das Kreuzbandjahr von Kyler Murray? Das habe ich jetzt
das
nicht
mehr nachgeschaut. Das müsste dann das 2022er Jahr danach gewesen sein, oder?
Ja, weil das ist mir jetzt gerade in den Kopf geschossen, als du das gesagt hast, mit diesen Entscheidungen. Da kann ich mich erinnern, in dieser Kreuzbandsaison, was er da für wilde Würfe stellenweise genommen hat. Beim Rausrollen, im Hinfallen.
Weil die 5 Sekunden in der Pocket ist, dann irgendwo rumscrambled, läuft und dann aber trotzdem nochmal anbringt, aber dann eben auch bei gleichen Situationen irgendeinen Blödsinn macht, fumbled oder gesackt wird, was auch immer. Also da war viel Licht und Schatten mit dabei. Aber ich finde, er wirkt im Moment wie ein Pocket-Manager.
Ja, total. Eben auch hinter dieser Offensive Line, die man an der Stelle auch mal loben muss, weil das ist das, was ich auch nochmal extra mir angeguckt habe, gerade im Laufspiel, weil man natürlich immer sagt, Cardinals, der Murray, der kann ja irgendwie laufen, aber auch James Conner natürlich, der eine super Saison spielt, weil die Cardinals es hinbekommen, in dem Blocking-Schema für den Run-Block, das habe ich extra nochmal nachgelesen, auch bei den Kollegen von ESPN übrigens, könnt ihr euch den ganzen Artikel angucken, sehr interessant. Left Tackle Calvin Beecham, der den Defensive Tackle direkt quasi, die US-Amerikaner sagen, pinnen, also du gehst ihn direkt an, ziehst ihn so ein bisschen raus, was dann den Left Guard Evan Brown in dem Fall dazu bringt, eben diese Lücke freizuziehen gegen den anderen Defensive Tackle. Warum sage ich das jetzt so? Weil James Conner da immer sehr gut durchkommen kann. Die haben viele Yards before Contact auch schon gehabt in dieser Saison, in den einzelnen Spielen bei James Conner oder wie auch immer dann da gelaufen ist. Und das machen die Cardinals am häufigsten in der Liga, diese Art des Run-Blocks-Schemas. Das kann ich jetzt nicht ganz genau so erklären, weil das wird ein bisschen zu weit führen, aber das finde ich sehr interessant und das hilft im Umkehrschluss übrigens auch Kyler Murray in der Pass-Protection, wenn sie dieses Schema so anwenden und so spielen, weil sie nämlich sich immer an der Defensive Front des Gegners anpassen und die damit etwas in Bewegung bekommen. Und Kyler Murray dann auch in einem Passblock besser geschützt wird über eben diese 2 Tight Ends. Deswegen habe ich das vorhin schon mal angesprochen. Und das ist jetzt natürlich sehr nerdig und sehr tiefgehend. Wie gesagt, den Artikel würde ich euch empfehlen. Das finde ich aber sehr beeindruckend, weil erinnere dich, bei den Cardinals, Kyler Murray muss scramblen, dann läuft er 48 Sekunden hin und her und was es da nicht für alle lustige Memes gab und in die Endzone, ich glaube, es war gegen die Raiders. Aber das ist wirklich ein Scheme, ein Schema, was die Offensive Line, das Run Game, als auch das Passing Game der Offensive im Play Calling, du hast den OC schon angesprochen, finde ich, sich sehr gut entwickelt hat, bis eben auch mehr als nur phasenweise herausragend. Und deswegen sind die Cardinals für mich absolut heiß in dieser Phase der Saison.
Ja, und sie spielen halt viel mit zwei Tight Ends. Da sind sie Platz 9, sogar mit drei Tight Ends. Da sind nur die Steelers häufiger mit drei Tight Ends auf dem Feld. Das hilft natürlich dann auch da beim Blocke. Okay, McBride ist dann eher dieser Receiving Tight End, der wirklich die Bälle fängt. Aber trotzdem, dass du da so ein bisschen heavy eben daherkommst an der Line, um wirklich da für James Conner, für Kyler Murray einfach auch die Lücken zu bekommen, beziehungsweise ihm die Zeit auch zu geben. Und was mir eben auffällt, sie können Drives halt am Leben halten. Mhm. Die sind Platz 7 bei Third Downs. Sie müssen nicht so künstlich immer diese Drives verlängern oder können es eben nicht verlängern. Sie sind aber trotzdem gut bei Early Downs. Da sind sie Platz 4, was die Success Rate anbelangt. Also ich finde, die Mischung ist richtig gut. Drew Petzing macht dann Top Job. Und in der Red Zone sind sie auch effizient, wie es letztes Jahr auch war, nur sind sie halt bei den anderen Downs jetzt deutlich besser. Im Moment passt das alles echt richtig gut zusammen und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie zum ersten Mal seit 2015 diese NFC West wieder gewinnen.
Ja, ganz genau. Du hast es ja vorhin auch in einem Halbsatz schon mal erwähnt, auch Defense, ne? Hat sich da gesteigert. Das war aber auch nicht schwer.
Genau, die wird schon immer noch deine Achillesferse sein, aber ich glaube, die können bei so einem Shootout kann diese Offense mitgehen.
Ja, genau. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ich sag nur Washington Commanders zu Beginn der Saison. Da musste immer die Offense die Punkte machen. Also das ist bei den Cardinals irgendwie auch möglich. Ja, also NFC West, sehr, sehr spannend. Und die Cardinals, ihr habt es euch verdient, dass wir sehr lange über euch gesprochen haben. Jetzt gibt's ja dann das nächste Divisionsduell, Christoph. Jetzt am
ganz wichtig, ja.
Sonntag, 22.25 Uhr, auch als Einzelspiel übrigens bei uns auf der Plattform auf The Zone Deutsch kommentiert, als auch natürlich bei uns in der Konferenz in der NFL Endzone gegen die Seahawks.
Ja, ist ein geiles Matchup, weil die Cardinals stehen in der NFC West 6-4, sind auf Platz 1. Alle anderen haben 5-5, was den Rekord anbelangt. Und was ganz wichtig ist, die Cardinals stehen schon 2-0 in der Division gegen Divisionsgegner. Wenn du das jetzt gegen die Seahawks gewinnst und du stehst 3-0, das wäre ein Riesenschritt, um wirklich vielleicht gar nicht die Division allein zu gewinnen, aber auch in Richtung Playoffs eben zu marschieren, weil du eben dadurch auch die Chance hast, die Division wirklich zu gewinnen. Und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel. Ich weiß gar nicht, soll man aus dem Nähkästchen plaudern? Unser Ziel war eigentlich heute mit einem Verantwortlichen, mit einem von den Seahawks zu sprechen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass im Bundesstaat Washington, wo ja Seattle liegt, ein Sturm gewütet hat. Deswegen ist es jetzt heute nicht zusammengegangen. Das verstehen wir komplett. Ein
Zyklon nennt sich das.
Da bin ich jetzt wettertechnisch nicht der Experte, aber auf jeden Fall haben die Besseres zu tun. Da gab es dann eben auch einen Stromausfall, der wirklich einiges hat liegen lassen. Deswegen haben wir jetzt heute kein Interview. Das ist jetzt erstmal verschoben. Die sollen sich darauf konzentrieren, dass da nichts passiert. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Gesundheit vor allem. Das ist erstmal das Wichtigste. Deswegen machen wir es einfach zu zweit.
Ja, darf ich da noch mal eins auch sagen? Ich bin auch gespannt, weil das ist ja ein Heimspiel, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Weil das kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Christoph hat mich dann informiert, das Interview kommt nicht zustande und hat mir dann einen Link geschickt, was da los ist. Gibt auch Todesfälle tatsächlich und das ist wohl tatsächlich schwerwiegender. Also ich bin gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen auf das Spiel am Sonntag hat. Sollte das passieren, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Aber mal gucken, dahingehend alles, alles Gute. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, um auf Sportliche zurückzukommen.
Genau, das ist so ein Spiel für beide Teams, ja für die Seahawks auch. Du kannst dann eben auch den Cardinals, also dem direkten Gegner, ja was einschenken. Die Seattle Seahawks stehen 1-2 in der Division. Also für die wäre es schon auch wichtig. Da war es natürlich extrem wichtig, jetzt auch zuletzt gegen die Niners zu gewinnen. Ja, ich bin gespannt, weil Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das ist tatsächlich die Defensive der Cardinals, die ich mir als erstes so angeschaut habe bei dem Duell. Weil bei der Offense habe ich jetzt keine großen Probleme, wenn ich ehrlich bin. Bei der Defense habe ich schon so ein bisschen Probleme. Die hat sich ein bisschen verbessert gezeigt. Du hast es gesagt, die haben 27 Punkte gegen Miami zugelassen. Dann waren es 9-6, aber die Gegner hießen halt Chicago, wo noch nichts ging. Und die Jets, wo sowieso nichts geht. Deswegen einfach mal die nackten Zahlen. In den letzten 4 Spielen haben sie einen Passing-Touchdown kassiert von Miami. Haben auch nur 2 Rushing-Touchdowns kassiert in diesen 4 Spielen. Auch beide von Miami. Das klingt ja im ersten Moment gar nicht schlecht. Aber mit Geno Smith, mit Metcalf, mit Smith Njigba kommt halt jetzt schon ein anderes Kaliber als Chicago zu dem Zeitpunkt und vor allem auch die New York Jets.
Mhm. Ja, vor allen Dingen auch die Seahawks gegen die Niners letztes Wochenende, dann ja auch in den entscheidenden Momenten da gewesen. Game-winning Drive von Geno Smith, 7 von 8 für 54 Yards, zweimal gelaufen für 30 Yards. Das war dann schon sehr, sehr stark. Und da muss ich wiederum sagen, Geno Smith war ja, glaube ich, nach Woche 5 oder 6 Passing-Yard-Leader auch kurzzeitig mal. Da sah alles sehr, sehr gut aus. Dann ist da ein kleiner Bruch reingekommen. Ich war tatsächlich überrascht, dass die Seattle Seahawks sich von nichts beeinflussen lassen, ob das Tyrell Dodson war, über den wir letzte Woche kurz gesprochen haben, als auch jetzt ja relativ frisch dann Center Connor Williams, der jetzt aufhört mit Football aus familiären Gründen. Das ist nicht weiter beschrieben, ist auch völlig okay, ist seine Sache. Ich war von der Offense tatsächlich, auch wenn sie am Ende nur 20 Punkte gemacht haben gegen die Niners, trotzdem musst du gegen die Niners Defense gewinnen, positiv überrascht, weil es ja da viele, viele ja so Nebenkriegsschauplätze irgendwie gab, hat man das Gefühl. Und Mike McDonald schafft das offenbar, das so ein bisschen hinter verschlossenen Türen zu halten. Und da kommt dann nichts irgendwie als Auswirkungen auf den Platz. Und die haben mir auch besser gefallen als in den 3 Wochen zuvor. Ich glaube, sie hatten 5 oder 6 Wochen zuvor, 5 Niederlagen in 6 Wochen oder sowas, wo in der Offensive nichts funktioniert hat. Sei es vermaledeite Snaps noch mit Connor Williams, Geno Smith falsche Entscheidungen, ja. Die Separations der Receiver nicht gut. All das hat jetzt viel, viel besser ausgesehen und ich glaube echt, dass das ein Matchup sein wird, wie du es richtigerweise sagst, was die Seahawks für sich nutzen können im Spiel gegen die Cardinals.
Deswegen weiß man eben auch nicht, was man von den Seahawks bekommt. Rein vom Papier her, diese 3, also Smith und Chigba spielt im Moment wirklich überragend. Der hatte gegen die Rams 180 Receiving Yards, 2 Touchdowns, jetzt gegen die Niners bestätigt mit 110 Receiving Yards. Metcalf kam ja von der Verletzung zurück, der wird jetzt wieder gesünder sein und stärker sein, der macht das Feld dann eh breiter. Smith Njigba ist ein absolutes Slot-Monster in dieser Saison. Der hat echt jetzt nochmal diesen Schritt gemacht zu einem absoluten Top-Slot-Receiver. Gerade in der Range 0 bis 19 Yards war der letztes Jahr bei 28 Receptions über das ganze Jahr. Der ist jetzt schon bei 50 Receptions, weil du ihn anwerfen kannst, weil er dir Yards after Catch holt, weil er dir Duelle gewinnt. Und ich glaube, da werden die Cardinals allergrößte Probleme haben, weil dieser Pass-Rush, er ist halt verdammt mau und da wird Geno Smith, glaube ich, nicht viel Druck bekommen. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin, weil diese O-Line, und da hast du auch schon einen spannenden Punkt angesprochen, lustigerweise, ich dachte auch, oh, jetzt ist er weg. Der Connor Williams, ein bisschen hoppla hopp, hat, also ich habe es nicht kommen sehen, glaube ich, war für alle überraschend.
Ja.
Eine O-Line, die eh schon nicht gut ist, wird dadurch ja eher nochmal geschwächter. Aber da ist Oluwatimi reingekommen als Center und der hat richtig gut gespielt. Der hat richtig gut gespielt und wenn diese O-Line, was du jetzt möglichst, diesen Pass-Rush komplett neutralisiert und Geno Smith mehr Zeit bekommt, weil Big Plays hat er immer mit dabei, er hat halt wahnsinnig viel Licht und Schatten. Also ja. Seahawks-Spiele kannst du nie zumachen, weil immer noch was passieren kann. Gegen die Niners hätte ich alles Geld der Welt drauf gesetzt. Ja, liebe Seahawks, da sah er jetzt zuletzt nicht gut genug aus. Natürlich läuft er dann in die Endzone. Das ist schon eine große Qualität von Seattle, auch von Geno Smith selber. Deswegen würde ich fast sagen, dass ihnen dieses Matchup absolut zu Pass kommt und dass sie das für sich entscheiden werden. Das heißt dann nicht, dass du die Cardinals Offense in irgendeiner Form einbremsen kannst.
Das wollte ich jetzt dann auch gleich fragen. Mein Gefühl übrigens auch, dass nochmal der Vollständigkeit halber war, trotz dieses Game-Winning Drives, ich hatte immer das Gefühl, rein von dem Zugucken und der Körpersprache, nee, die machen jetzt da keine Punkte mehr. So, und
das war genau mein Gefühl.
Ja, korrekt. Ja, also das sah irgendwie nicht so flüssig aus und doch laut den Zahlen und so, wenn man es dann im Nachgang liest, war es sehr flüssig. Ne? Also das war schon beeindruckend am Ende des Tages. Aber
was für die O-Line vielleicht noch ganz kurz, was natürlich definitiv ein Boost war und das war erwartbar, dass Right Tackle Abraham Lucas wieder mit dabei war.
Richtig,
ja. Das war dann erwartbar, wenn der zurück ist, ist die rechte Seite deutlich besser und der wird ja auch dann von Spiel zu Spiel sich eher wieder steigern, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Deswegen, diese O-Line, die jetzt eine Schwäche war, die wird jetzt keine Stärke werden, aber sie wird ihnen vermutlich nicht alles einreißen.
Ja. Aber du hast es angeschnitten, deswegen die Frage vielleicht auch an dich dann, wie ist es andersrum? Wir haben ja gerade über die Cardinals Offense gesprochen, was die alles kann mit Kyler Murray, die Seahawks Defense, wie gesagt, ja auch mit Veränderungen, auch mit so ein paar Streitigkeiten vor 3 Wochen gewesen nach dem Spiel gegen die Bills, rein in der Defense. Da war nicht alles gerade so top. Jetzt sahen sie gegen die Niners besser aus. Sie hatten Probleme mit Jennings. Ansonsten lief es eigentlich ganz gut, möchte man sagen, gegen die einzelnen Spieler. War das jetzt so ein Spiel, wo du auch das Gefühl bekommst, die Defense kommt wieder ins richtige Fahrwasser rein, nachdem man da vorher wirklich, das muss man ehrlicherweise sagen, stellenweise in den einzelnen Vierteln überhaupt nicht gut ausgesehen hat in den verschiedenen Partien?
Ich antworte mit einer Gegenfrage. Welche Offense ist im Moment funktionaler, Niners oder Cardinals?
Ich antworte mit einer Gegenfrage. Was meinst du?
Die Cardinals.
Ja, genau. Die Cardinals, ja.
Weil die Niners natürlich auch verschiedenste Probleme haben, aber ich meine, Kyler Murray spielt einfach gut. Du hast deinen Running Back, Connor, der, glaube ich, immer noch so ein bisschen nicht in die Top-Gruppe mit reingenommen wird. Es ist kein Derrick Henry oder sowas, aber ich finde James Connor, also warum, was liefert er für Argumente, um ihn negativ einzuschätzen?
Das stimmt.
Sehe ich nicht.
Das tut aber denen wahrscheinlich genau gut, ne? Glaube ich irgendwie so.
Das kann definitiv sein. Ja. Und Trey McBride ist top drauf, spielt wirklich eine super Saison, wie wir es alle irgendwo erwartet haben. Und ich glaube, dass sie eben auch mit diesem Heavy Personnel den Seahawks da absolut Probleme bereiten können, weil diese Wechselerei auf der Linebacker-Position zeugt ja auch eigentlich nur davon, dass da Probleme sind.
Ja,
gegen die Niners ein bisschen mehr kaschiert und ich glaube, gegen die Cardinals wird es schwieriger, das zu kaschieren.
Ja, da bin ich sehr gespannt, wie auf der Linebacker-Position vor allem das Play-Calling und irgendwelche Adjustments direkt vor dem Snap vorgenommen werden bei den Seattle Seahawks. Haben wir noch was zu diesem Spiel? Ansonsten können wir, glaube ich, weitermachen.
Jo.
Ihr fragt euch jetzt alle, ja gut, dann sind wir durch für heute, weil das war ja das Game of the Week. Nein, es ist ein richtiger Kracher, glauben wir schon, in der NFC West zwischen den Cardinals und den Seattle Seahawks. Aber ein Matchup strahlt über allem anderen. Und deswegen kommen wir jetzt dazu.
Game of the Week.
Ja, das ist das Spiel, was noch am weitesten in der Zukunft liegt. Monday Night Football, die Baltimore Ravens zu Gast bei den LA Chargers. Wer eingangs zugehört hat, als ich gesagt habe, über Baltimore werden wir mal reden. Das machen wir jetzt, denn es gibt den Harbowl. Die beiden Harbaugh-Brüder im Aufeinandertreffen. John Harbaugh bei den Baltimore Ravens, Jim Harbaugh bei den Chargers. Ist es das dritte Duell zwischen beiden? Die ersten beiden Duelle gingen jeweils an John und die Ravens. Das letzte war, du erinnerst dich, Super Bowl. In der Saison 2012,
ja.
Baltimore 34-31 gegen die San Francisco 49ers. Wenig später, 2 Jahre später, war für Jim dann die NFL-Karriere vorbei und ist zu Michigan ans College gegangen. Und jetzt begegnen sie sich wieder und ja, also ich sag's ganz ehrlich, ich freue mich brutalst auf dieses Matchup.
Ja, total. Weil die große Frage, und das habe ich versucht, so durch ein paar Interviews, die ich mir jetzt reingezogen habe in Vorbereitung auf diesen Podcast, versucht rauszufinden. Die größte Frage, die ich mir halt stelle, auch wenn natürlich jetzt 9 Jahre dazwischen lagen, dass Jim Harbaugh wieder in der NFL ist und vor allen Dingen dann ja, jetzt muss ich rechnen, 12 Jahre seit dem letzten Duell. Er sagt, er hat in der ganzen Zeit immer natürlich Jim Harbaugh, Los Angeles Chargers Harbaugh. Der L.A. Harbaugh, müssen wir da sagen. Der hatte, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, der hatte gesagt, dass er natürlich in der Zeit alles, was sein älterer Bruder John bei den Ravens macht, ganz genau beäugt hat. Die tauschen sich ja auch tagtäglich fast aus, hat er auch schon mal vor Jahren schon mal gesagt. Er liebt es, diese Physis, die John Harbaugh immer spielen lässt, gerade in der Defense. Er kennt alles Play-by-Play. Er weiß, was er zu tun hat. Er kennt die Toughness, die er an den Tag legt für seine Spieler und durch seine Spieler auf dem Feld. Er hat vieles immer über die Jahre analysiert. Und jetzt komme ich zu dem, was ich sagen will. Ich glaube, ihr könnt es euch alle schon denken, du auch, Christoph. Ich frage mich, wie kann man dieses Spiel angehen, wenn man sich so gut kennt? Du kannst doch, die wissen ja immer, was kommt. Weil wenn man sich mal in einen NFL-Headcoach reindenkt, wenn der die Augen schließt und dann sich das Footballfeld vorstellt, dann sieht er das Scheme, dann sieht er eine Man-Coverage, 4-3 oder sonst was, Zone-Coverage. Das heißt, auch wenn er die Aufstellung der Defense sieht von John Harbaugh, weiß er doch jetzt, was die machen. Das ist meine große Frage und deswegen finde ich dieses Spiel so interessant.
Ja, und da kommt ja noch mehr dazu. Der Offensive Coordinator der Chargers heißt Greg Roman. Wo war er davor? Bei den Ravens, ja, stimmt, hat Lamar Jackson zum MVP gemacht. Wir haben J.K. Dobbins, Gus Edwards auf der Running Back Position bei den Chargers, kamen von Ravens. Also da habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt und bin auch noch nicht auf die, also ich habe für jeden Punkt ein Argument am Ende des Tages. Baltimore kennt natürlich Greg Roman, weiß, was der für eine Offense spielt, ist jetzt auch kein Geheimnis, muss ich ehrlicherweise sagen, aber Baltimore weiß natürlich noch besser, weil der bei denen 3 Jahre als Offensive Coordinator in der Organisation war. Auf der anderen Seite kennt natürlich Greg Roman auch Baltimore, kennt auch Lamar Jackson, der hat ihn 2019 zum MVP-Titel mitgeführt, ist natürlich nicht er nur alleine, aber auch er als Offensive Coordinator, sprich, er weiß ja genau, auch wenn sie es nicht mehr zusammengearbeitet haben, was Stärken sind, was Schwächen sind, was vielleicht nicht jeder so ganz genau weiß, wo fühlt er sich wohler, wo fühlt er sich unwohler, aber da sind so viele Facetten mit dabei. Und ich kann dir noch nicht sagen, welches Blatt das andere ein bisschen mehr sticht.
Ja, das ist echt, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und dazu kommt ja auch noch rein sportlicher Natur, dass wir diese Ravens Offense haben, die die meisten Yards pro Spiel haben, total in den Rushing und Passing Yards in den Top 3 sind. Und wir haben die Los Angeles Chargers, die die beste Scoring Defense der Liga sind. Und die Chargers, die jetzt gegen die Bengals gewonnen haben, dann am Ende hinten raus mit Ach und Krach, aber trotzdem in der ersten Hälfte unfassbar gut. Ein Justin Herbert, der nur eine Interception hat, der richtig gut spielt, der das Passing-Game etablieren durfte, diese nachdem wir alle Halbzeit gesagt
war,
haben.
Also das war Perfektion, das war Quarterback-Perfektion.
Absolut. Also das haben wir ja mit zwei Quarterbacks, die überragend spielen mit dem, was sie können, nachdem Herbert ja hieß, na, er darf ja gar nicht so, mittlerweile macht das, immer noch nicht in diesen riesen Yardage-Dingern, aber einfach perfekt gesetzte Entscheidungen. Also Jim Harbaugh bei den Chargers mit seinem Team und seiner Vorstellung sowas von angekommen. Das weiß halt aber der John ja auch. So, und auf der anderen Seite hast du dann diese Ravens Offense, die brutal ist gegen diese brutale Chargers Defense. Ehrlicherweise weiß ich nicht, wie es dir geht. Für so eine Vorbereitung für unsere Podcast-Folgen denke ich mir immer, ich suche mir dann Matchups raus für unser Game of the Week. Was kann entscheiden werden oder auch Geschichten?
Da gab's viel zu viel.
Aber erstens gab es viel zu viel und zweitens habe ich trotzdem, und eigentlich ist es ja unsere Aufgabe, euch zu Hause vielleicht auch ein bisschen was mitzugeben für den Sonntag, aber ich bin heute mal einfach blanko ehrlich, ich habe viel mehr Fragen als Antworten, was da wirklich wichtig sein kann tatsächlich.
Mick, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen chronologisch oder in irgendeiner Reihenfolge an. Ja. Starten wir mal mit der Baltimore Offense, weil das finde ich eben schon spannend, weil Greg Roman ihn halt kennt und Lamar Jackson ist definitiv nochmal ein anderer Lamar Jackson als 2019 und eine nochmal bessere Version. Da haben wir jetzt auch die letzten Wochen drüber gesprochen. Gegen Blitz, gegen Druck schaut er viel, viel besser aus. Das ist kein Schwachpunkt mehr. Und trotzdem habe ich mir die Frage gestellt, die Steelers haben es ja so ein bisschen gezeigt. Die haben Lamar Jackson bei knapp 42% seiner Dropbacks geblitzt. Da gab es dann auch die einzige Interception. Nochmal, da ist Lamar Jackson gut. Da macht er wenig bis gar keine Fehler. Aber ich dachte mir so, Mensch, die Chargers, blitzen sie einfach ein bisschen mehr, als sie das sonst dann machen? Oder blitzen sie dann deutlich weniger? Genau wie du sagst, eben diese Fragen. Ich kann dir die Antwort auch nicht geben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar ein bisschen mehr blitzen, als sie es eigentlich machen würden, weil sie eben Lamar Jackson so gut kennen. Also Greg Roman dann vor allem auch, weil er einfach jeden Tag im gleichen Raum mit ihm saß.
Fast. Ja, immer. Total. Aber das ist ja genau das. Ich habe mir tatsächlich die gleiche Frage gestellt mit dem Pass Rush und dem Blitzing. Aber genau da liegt ja die Gefahr begraben. Weil ein Lamar Jackson, wenn die dann natürlich das auch wieder kennen auf der anderen Seite, Pfleger, Quatsch, was für Leute, die kennen sich eh alle, scheißegal, was ich da sage, aber ein Lamar Jackson in dem Scheme und so, wie die spielen, fairerweise muss man sagen, das gegen die Steelers war mit Abstand das schwächste Spiel in dieser Saison von den Ravens, trotz der Niederlagen davor, das muss man auch sagen. Also die Steelers haben es vorgemacht, wie man den so ein bisschen containen kann, wie man in der Footballsprache sagt. Ich glaube aber, wenn sie zu viel blitzen, kann das nämlich dann auch wieder den Ravens total in die Karten spielen mit diesen doppelköpfigen Running Back, Quarterback Duo Henry Lamar Jackson. Das ist dann schon das Spannende. Aber am Ende des Tages, und vielleicht kann man es darauf dann runterbrechen, wenn man mit dieser Ravens Offense beginnt, muss für die Chargers die Wahrheit an der Line of Scrimmage liegen. Anders geht's nicht. Alles andere ist dann, muss man gucken, was am Ende bei rumkommt, wie viel Pässe der wirft und ab welchem Kontakt du Derrick Henry vielleicht dann tackeln kannst.
Na, da sind wir dann eigentlich schon beim nächsten Thema. Derrick Henry, wie kann die Chargers Defensive den Lauf von Baltimore stoppen? Weil da muss man jetzt sagen, Henry hatte jetzt zwei normale Spiele gegen die Steelers, 65 Rushing Yards, dieser Fumble, der ihm wahrscheinlich so nie wieder passieren wird, gleich zum Auftakt der Partie. Diese 65 Rushing Yards nur gegen Kansas City hatte er zum Auftakt wenig und das war das allererste Spiel. Im Spiel davor gegen Cincinnati waren es auch nur in der An- und Abführung 68 Rushing Yards. Das sind ja jetzt keine Derrick Henry-Zahlen. Ich habe mal nachgeschaut, 3 Spiele in Folge mit weniger als 70 Rushing Yards. Ich dachte, wahrscheinlich kam es noch gar nie vor. Nee, es kam schon vor, aber zu Beginn seiner Karriere, 2018, also vor 6 Jahren, da waren es mal ein paar Spiele mehr dann hintereinander, aber es war seine erste Saison damals mit 1000 plus Rushing Yards. Da ging es dann so los mit Derrick Henry. Der ist ja jetzt ein ganz anderer mittlerweile auch. Und das ist schon so ein Duell, wo ich sage, da helfen mir auch die Zahlen nicht weiter, wenn ich ehrlich bin, weil ich schaue da auf die Chargers und sehe, aha, nach EPA viertbeste Laufdefensive, ist das schon mal gut. Nach Yards sind sie Platz 11 gegen den Lauf. Ich habe mir die letzten Spiele angeschaut, in den letzten 4 Spielen nicht einen einzigen Rushing-Touchdown zugelassen. So, und jetzt kommt das Aber, da kamen die New Orleans Saints, die würde ich als gute Lauf-Offense titulieren. Dann kamen aber die Cleveland Browns, die Tennessee Titans, die Cincinnati Bengals. Die sind alle zum Beispiel auch nach EPA Lauf-EPA sehr weit hinten zu finden. Mhm. Und Baltimore ist halt einfach eine der besten Rush-Offenses der Liga und das kannst du mit denen nicht vergleichen. Es gibt die Eagles, die da stark sind, wir haben die Lions, die da stark sind und die Ravens, die einfach rausstechen. Und da können wir Bengals uns anschauen, da können wir auch die Saints dann anschauen. Das ist nicht die Qualität, was die Baltimore Ravens haben.
Mhm. Ja, und deswegen sage ich, für mich kommt es dann darauf an, wenn sie seine Line of Scrimmage aus Chargers Sicht dementsprechend nicht so, egal ob mit Blitz oder ohne Blitz, Tackle for Loss oder sonst irgendwas, Derrick Henry auch direkt schnappen, dann kommt es wirklich auf diese zweite Linie an. Und da müssen sie sich dann im Tackling dann dementsprechend steigern und die Gaps halt frühzeitig schließen, wenn sie blitzen mit den Linebackern, ob das Outside-Linebacker, Mittel-Linebacker-Blitzes sind, wie auch immer, oder Free-Fire alle zusammen. Das ist schon eins, ich glaube, dieses Laufspielthema aus Ravens Sicht und gegen diese Chargers Defense ist eins der Schlüssel-Matchups, die weiter oben stehen auf dem Zettel.
Ein dickes Fragezeichen.
Ja.
Khalil Mack ist halt fraglich. Das ist der beste Laufverteidiger bei den Chargers. Wenn der raus ist, boah.
Ja, und das brauchst du, das ist heftig. Das, was ich meine. Über die Außen, wenn du dann das Blitzing machst, dass du vielleicht Derrick Henry zumindest schon mal einen Kontakt mitgibst an der Line of Scrimmage dann oder kurz dahinter. Das wird schon das größte Matchup auf jeden Fall sein, finde ich, weil anders kannst du es gegen die Ravens nicht spielen. Und nochmal, die haben letzte Woche einfach mal einen negativen Ausreißer gehabt von allen. Da waren auch viele Unforced Errors dabei, komische Fehler, die Ravens so bisher nicht gemacht haben. Und darauf können die Chargers natürlich nicht setzen. Interessant wird nur sein, und das meine ich eben, alles, was pre-snap passiert, wenn sich die Ravens aufstellen mit Derrick Henry in der Shotgun neben Lamar Jackson, was kommt dann? Weil das ist ja immer das, was am schwersten zu verteidigen ist. Jackson hält den Ball sehr, sehr lange beim Running Back in den Körper rein, zieht ihn dann doch wieder raus, läuft selber oder passt sogar. Und da bin ich gespannt, ob das irgendwo im Pre-Snap erkennbar ist für Harbaughs Team, Jim Harbaughs Team. Das ist für mich eins, wo ich ganz besonders drauf schaue, weil wenn sich die Ravens da was einfallen lassen und die Chargers Defense, Lauf-Defense vor allen Dingen in die Bewegung bekommen, und dann die Reads für Lamar Jackson dadurch vielleicht einfacher machen und sich dann doch eben mit RPOs auf einen Pass dann einlassen, dann kann das echt auch für die Chargers ein bisschen heftig werden, sage ich mal.
Ja, genau. Aber genauso kann es eben umgekehrt meines Erachtens heftig werden, weil, das hast du schon gesagt, Justin Herbert, also der schaut im Moment schon, also diese erste Halbzeit, was sie da gespielt haben, das war schon, mit das Beste.
Sehr stark.
Einfach nur diese Halbzeit gesehen. Es ist ein blödes Ding da gegen die Bengals, diese ersten 30 Minuten, das war MVP-würdig vom Allerfeinsten. Also was er da für Fenster getroffen hat, die Pässe, die in Perfektion geworfen wurden, das war schon eine Show. Zweite Halbzeit war dann schwieriger gegen eine Bengals-Defense, die jetzt nicht überragend ist, aber da bin ich schon auch gespannt. Herbert hat diesen einen Sweet Spot, einen ganz besonderen Sweet Spot, das ist Deep Right. Da bringt er 16 seiner 22 Pässe an für 522 Yards und 5 Touchdowns bei keiner Interception.
Mhm.
Und die Secondary, die Defensive Backs sind trotz individueller Qualität bei den Ravens weiterhin schlagbar. Und wir haben Ladd McConkey gesehen, wir haben Johnson gesehen. Das ist nicht das beste Receiving Corps der Liga aktuell, aber es ist eins, das dich schlagen kann aus Sicht der Ravens und da würde ich massivst Angst vor haben. Oder zumindest Respekt. Angst ist das falsche Wort, das hat keiner, aber Respekt.
Absolut, weil das ist ja das, was ich auch immer schon sage, auch in der Offseason. Justin Herbert ist für mich einer, oder vielleicht sogar, kann man immer drüber streiten, aber vielleicht der beste Quarterback, wenn es um, jetzt habe ich das Wort vergessen, Ballplacement geht, also in die Fenster reinzuschmeißen. Und das eben auch mit einem richtigen Zündstoff am Ende des Tages. Genau das, was du angesprochen hast. Und deswegen freut es mich auch für Ladd McConkey, dass der auch mal wirklich so ein richtig gutes Spiel hatte.
Ja.
Ohne Wehwehchen, der war auch ständig angeschlagen die ganze Saison. Und da sieht man, dass diese Receiver gar nicht die größten Stars oder sowas sein müssen. Sie müssen einigermaßen verlässliche Hände haben, denn die Separation ist bei Justin Herbert gar nicht so wichtig. Das ist mir aufgefallen in den letzten 3 Spielen eigentlich schon.
Auch der wenn bringt die Pässe an, Bengals da ist es völlig egal.
Korrekt, also der kann dir den Football durch ein Nadelöhr durchwerfen.
Ja,
so muss man es einfach mal ganz klar sagen. Dieses Ballplacement von Justin Herbert, das liebe ich einfach, das ist wirklich bockstark. Und wie du richtig sagst, das ist dann auf der anderen Seite vielleicht das größte Thema. Denn da geht's dann, weiß nicht, wie du das siehst, aus Ravens Defense-Sicht darum, eben Justin Herbert unter Druck zu setzen. Und ihn dann zu containen, weil sie werden den Lauf von dieser Jim Harbour Offense, auch wenn sie eine richtig gute Lauf-Defense haben, vermutlich nicht so in Schach halten können, wie sie sich wünschen würden. Das ist so meine Prediction. Aber sie werden sich darauf verlassen, dass sie Justin Herbert dementsprechend etwas limitieren und unter Druck setzen, dass der vielleicht schneller den Ball releasen muss oder in einer unkomfortablen Standposition heraus oder aus dem Lauf vielleicht sogar. Und dann hat auch die Ravens Secondary eine Chance, da zuzuschlagen oder zumindest die Pässe zu verteidigen gegen die Receiver der Chargers, die nicht die beste Separation hinbekommen, aber halt am Justin Herbert haben. Also die müssen Herbert stören, sonst könnte es auch durch enge Fenster viele Punkte regnen für die Chargers.
Also John Harbaugh hat ja schon reagiert, was die Safeties anbelangt. Das ist schon so diese Dauerbaustelle, das ist so eine deutsche Autobahn, da findet er nicht so...
A92 sage ich da nur, schöne Grüße.
Ja. Marcus Williams, der ja vor 2 Jahren relativ fetten Vertrag unterschrieben hat, 5 Jahre, 70 Millionen, ist jetzt im Moment eigentlich raus. Der durfte gegen die Steelers dann noch einen Snap spielen, aber der war vorher eigentlich schon gebencht für Darius Washington, der mit Kyle Hamilton im Moment das Safety-Duo Nummer 1 einfach bildet. Mhm. Und der hat gut gespielt, Washington, gegen die Steelers. Das haben wir ja eingangs schon erwähnt. Nur Boswell hat gepunktet, also sprich, die Defensive hat eigentlich keine Touchdowns zugelassen. Also es war schon mal ein gutes Zeichen, Hamilton und Darius Washington als Duo. Wurde auch ausdrücklich gelobt von John Harbaugh. Und trotzdem glaube ich, dass die Stabilität bei ihnen immer noch nicht so da ist, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Und dass die Form da von Herbert, das schlagen wird. Er hat jetzt 5 Siege in den letzten 6 Spielen. Er hat 8 Touchdown-Pässe bei keiner Interception in dieser Siegesserie, nenne ich es jetzt mal, in diesem positiven Lauf. Ich gebe dir da total recht, die werden Druck auch hinbekommen auf Herbert und der wird nochmal unkomfortable Situationen bekommen. Das haben wir selbst gegen die Bengals gesehen, die jetzt nicht als Top-Defense einschätzen würde, in der zweiten Halbzeit war es deutlich schwieriger. Und trotzdem ist die individuelle Qualität bei Herbert immer noch so groß, dass der irgendwie 2, 3 Big Plays haben wird, wo du diese Secondary schlagen kannst.
Ja, aber genau das ist das aus dem Learning vom Bengals-Spiel. Da habe ich, weil sie es eben nicht über die konstante 4 Viertel hinbekommen haben, da habe ich so ein bisschen diese Chance für der Ravens Secondary oder generell von der Defense gegen den Pass Dinge gesehen, wo man sagt, das könnte vielleicht blöd enden für Los Angeles Chargers in der Hinsicht, weil es ist einfach, sie haben sich da ein bisschen durch Adjustments oder so irgendwie beeinflussen lassen. Man muss es mal überspitzt formuliert, total den Faden verloren. So, und wenn die Ravens Defense, die natürlich einen unfassbaren Respekt genießt, gerade gegen den Lauf, aber auch generell, dann muss sich Justin Herbert auch umsehen, ne? Also das könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass das eher Richtung Baltimore ausschlägt.
Ich glaube, was den Chargers bewusst sein muss, so ein fehlerbehaftetes Spiel, wie die Ravens gegen die Steelers hatten, glaube ich, machen die nicht 2-mal in Folge. Ich habe mir nochmal die erste Halbzeit angeschaut. Ich habe es mal aufgeschrieben, wie da die offensiven Drives aussahen. Fumble von Henry, ganz früh in der Partie. Wird ihm so nie wieder passieren, glaube ich. Punt, Missed Field Goal, Punt, dann Touchdown-Pass, Fumble. Das war die katastrophale erste Halbzeit für die Baltimore Ravens. Die haben ja am Ende dann 3 Turnover, in Anführungszeichen, nach Hause gebracht, im negativen Sinne. Die hatten vorher 6. Also einfach mal 3 draufgepackt, sind jetzt bei 9 Giveaways, vorher waren 6. Und ich glaube nicht, dass wir wieder so eine fehlerbehaftete Ravens offen sehen werden. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dafür sind sie zu gut.
Ja, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das war ein Ausrutscher, auch wenn es ein Rivale war und das natürlich dann auch ein schweres Spiel gewesen ist. Aber damit kann man nicht rechnen aus Chargers Sicht. Du hast es gerade angesprochen, vielleicht als letzten Punkt. Was machen wir denn eigentlich mit Justin Tucker in diesem Spiel oder generell? Du hast es ja vorhin schon mal angeteased.
Weil das wäre genau diese Weiterleitung. Ich würde auch sagen, Turnover, das war mal so ein Spiel, haben wir verkackt, das war nix passiert, abgehakt. Justin Tucker, ich glaube, mit Abhaken ist er nicht so schnell getan. John Harbaugh hat es schon gesagt, das ist unser Kicker Nummer 1. Ich glaube, das würde mir auch zu weit gehen, ihn jetzt zu benchen oder rauszuschmeißen oder was auch immer. Also bei Justin Tucker muss die Vergangenheit dann durchaus noch ein bisschen eine Rolle spielen, aber es grenzt ja im Moment schon über Gotteslästerung, dass wir in einem Podcast oder wie auch immer drüber reden, dass Justin Tucker ein Problem ist. Aber, ich weiß nicht, wie es dir geht, er ist ein Problem.
Ja, ich habe jetzt leider tatsächlich, ich, so wie ich dich kenne, hast du die Zahlen direkt wieder klickbereit. Ich habe die nicht vorbereitet von Justin Tucker, aber
ich sag sie dir mal.
Also, gefühlt war in jedem Spiel ein Mist-Field-Goal dabei.
Ja, ja, der hat 22 Field Goals, 6 davon verkickt. Das hat er gerne sonst mal auch am Saisonende. Der trifft 72,7% seiner Field Goals, also die sind erfolgreich. Da ist er annähernd so schwach wie bei seinem Karriere-Negativwert, also annähernd ist eine maßlose Übertreibung. Sein Karriere-Negativwert ist bei 82,5%. Er ist einfach 10% drunter. Also er ist weit weg von seinem bisherigen Karriere-Negativwert. Und was eben auffällig ist, er hat Probleme bei diesen langen Dingern. 40 oder mehr Yards. Da ist er 7 von 13 gegen die Steelers. Hat er aus 47 Yards und 50 Yards verkickt. Lass eins reingehen, dann gewinnst du gegen die Steelers.
Ja, richtig. Das sind halt eben Kicker-Momente, sind wichtige Momente oft und wichtige Punkte, die dann auf dem Board fehlen, wenn du es nicht machst. Man muss auch dazu sagen, weswegen wir dann auch über Justin Tucker sprechen, ich habe mir das auch angeguckt gehabt, vor 3 Wochen müsste es gewesen sein dann, in der, ich nenne es jetzt mal, im Kicking-Block, ich weiß gar nicht, wie man das offiziell sagt, aber also die Offensive Line quasi vorm Justin Tucker mit dem Longsnapper zusammen. Da war das jetzt nicht so, dass die brutal, die haben immer Stress, keine Frage, weil die Gegner natürlich immer blocken wollen. Hatten wir ja auch die letzten 2 Wochen bei den Chiefs und bei den Packers jetzt. Aber das war nicht so, dass Justin Tucker da irgendwie im Anlauf etwas ändern musste, schneller reagieren musste. Es war eigentlich alles wie immer. Auch der Hold war okay, bist gut. Das ist jetzt tatsächlich so ein Justin Tucker-Thema. Aber
ja,
am Ende des Tages.
Wir müssen auf Justin Tucker schieben, weil er sagt ja selber nach dem Spiel, der Rasen war aber nicht gut, aber da macht halt Boswell 6 von 6, also das ist halt Schwachsinn.
Ja, stimmt, das war dumm, ja.
Das ist Schwachsinn.
Ja, total. Ja, also man muss es auf ihn ziehen, aber mit all den Vorschusslorbeeren, er war über Jahre der Beste der Liga, dass es, dass sowas vielleicht mal kommt, ne, war auch irgendwie klar.
Ist halt dann vielleicht wirklich auch das Alter, dass auch wie beim Quarterback der Arm schwächer wird, das Beinchen schwächer wird, weil ich habe noch eine Zahl, ist mir in der Recherche oder in Vorbereitung für die heutige Aufgabe
der ins Auge gesprungen. Des Oberschenkels oder was kommt
ja, jetzt? Ja, nicht ganz so wild, aber wenn Tucker alles trifft, also kein Field Goal vergibt dieses Jahr, sind sie 6-0. Wenn er nur ein Field Goal vergibt, sind sie 1-4.
Ja.
Ist relativ deutlich, relativ offensichtlich, dass er eigentlich, wenn er trifft, schon wichtig ist. Dementsprechend ist er aber auch wichtig, auch da wieder dann im negativen Sinne, wenn er verkickt. Also ich erwarte dann extrem knappes Spiel und boah, wenn Tucker da wieder der Anti-Held werden sollte,
dann wird's
eng. Das wäre heftig.
Das wäre heftig. Wir könnten, glaube ich, noch ewig über dieses Spiel weiterquatschen. Das wird wirklich sehr interessant. Monday Night Football ist es dann bei uns live auf The Zone zu sehen. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 2.15 Uhr, die Baltimore Ravens bei den Los Angeles Chargers. Der Haar-Bowl.
Hast du einen Favoriten? Ja. Hast du vom Gefühl her so einen, wo du sagst, den habe ich ein bisschen vorne?
Ich glaube, der Haar-Bowl macht's.
Sehr gute Antwort. Clever.
Clever. Boah, ich weiß nicht, wie geht's dir?
Ich gehe echt mit den Chargers. Echt?
Ich wollte gerade sagen, ich bin so ein bisschen Ravens tatsächlich.
Na, ich gehe mit den Chargers. Irgendwie habe ich bei denen ein gutes Gefühl. Es hängt mir ein bisschen noch von Khalil Mack ab. Für meinen endgültigen Pick. Der wäre schon extrem wichtig, aber ich habe ein gutes Gefühl mit den Chargers.
Okay. Ja, ich glaube, dass das, deswegen hatte ich das vorhin angebracht, dass die Ravens Herbert ein bisschen auf die Nerven gehen können. Und deswegen bin ich eher Ravens. Aber ich glaube, es wird so ein 43-41, würde ich mir wünschen. Schauen wir mal, wie es wird. Ja, genau. Aber gut, also wichtig für euch zu wissen, Monday Night Football, dieses Spiel. Dann haben wir natürlich Thursday Night Football, 2.15 Uhr geht's los, jetzt dann in ein paar Stunden sozusagen, Donnerstag auf Freitag. Die Steelers, jetzt mit dem nächsten Divisionsduell, aber nur gegen die Cleveland Browns. Trotzdem immer schöne Rivalität, da knallt's immer ordentlich. Sonntag ab 18.30 Uhr, Christoph, empfängst du uns wieder als Host der NFL Endzone. Scott ab 19 Uhr natürlich auch in der Red Zone. Und dazu gibt's noch 2 Einzelspiele. Am Sonntag um 19 Uhr die Lions bei den Indianapolis Colts. Und wir haben vorhin drüber gesprochen.
Spiel. Haben wir noch gar nicht angesprochen.
Ja, was magst du dazu sagen? Komm,
auch raus. Richardson sah gut aus. Hat mir gefallen. Kommt da jetzt zurück nach dem Benching, dieses ganze Hin und Her, wer auch immer dann da der Schuldige ist, ob das der Owner war, Jim Irsay, ob der da einfach, wir hatten es heute schon mit Owner, die an einer Waffel haben.
Ich sag, es war Woody Johnson, hatte da seine Finger im Spiel.
Aber ich fand, Richardson sah echt gut aus. Hätte ich nicht erwartet. Auch da werden wieder Mistspiele mit dabei sein. Es ist halt bei jungen Quarterbacks so, aber vielleicht war dieses Benching und dann nur 2 Spiele, dass er ein bisschen runterkommen konnte, hat mir sehr, sehr gut gefallen, eben auch mit dem Drive dann zum Sieg, ja, gerne mehr davon, weil ich mag ihn irgendwie, diesen Richardson, auch diesen Spielstil, ich schaue dem wahnsinnig gerne zu.
Absolut, aber Brudi,
ich möchte nicht seine Rippe, Hüfte,
nein, aber
Ellbogen oder sowas sein, weil da wäre ich nur blau, aber naja.
Ich wollte nur sagen, die spielen gegen die Lions, also geschenkt.
Ja, das am Ende des Tages.
könnt ihr euch um 19 Uhr angucken als Einzelspiel, hoppala, auf der DAZN-Plattform. Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, etwas ausgiebiger, die Cardinals bei den Seahawks um 22.25 Uhr dann. Und dann gibt's noch ein schönes Spielchen Sunday Night Football in der Nacht von Sonntag auf Montag im direkten Anschluss an die NFL Endzone. Die Eagles gegen die Rams.
So ist es.
Genau. Dann sind wir ready. Durch für heute. Genau. Also wieder einiges dabei und ich rufe dich jetzt gleich noch an, damit wir den Rest noch besprechen können für den Hardball.
Okay,
alles klar. Das wird echt fett, Leute. Ey, das müsst ihr euch reinziehen. Ich bin da.
Handy ist bei mir schon ausgemacht, von daher melde dich.
Okay, ich melde mich. Letzter Satz, dann sind wir wirklich fertig. Alleine wegen den sportlichen Sachen schon. Aber ich will einfach wissen, wer weiß mehr über den anderen. So, und deswegen will ich das Spiel einfach sehen. Also das wird echt interessant werden.
So, hey, freuen wir uns auf diese Woche 12 und nochmal, wie sagt man das, beste Grüße nach Seattle, dass da alles gut verlaufen wird. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das Interview mit den Seahawks. Ich habe jetzt den Schedule nicht im Kopf, aber da werden noch ein paar spannende Spiele kommen, wo man, glaube ich, auch drüber reden kann. Dementsprechend Absolut. Beste Grüße auch aus Deutschland nach Seattle, dass sie da alles in den Griff bekommen. Nicht nur die Seahawks, sondern alle in Seattle bzw. im Bundesstaat Washington.
So ist es. Schöne Worte und dann bis spätestens Sonntag oder nächste Woche. Ciao, ciao.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.